ARD Sounds.
Irgendwann hat mich dieser Gedanke fasziniert, als ich Olympia geschaut habe mit 10 Jahren, dass man ja auch mit Pferden tanzen kann. Ich wünsche niemandem eine Nahtoderfahrung, aber ich weiß nicht, ob ich den ganzen Erfolg gehabt hätte, wenn ich das nicht erlebt hätte, weil ich da dann halt wirklich einen Schalter umgelegt habe in meinem System und mich auf die Suche begeben habe nach mir. Ich weiß, dass die Pferde mich spiegeln. Und wenn ich mich nicht mit mir selbst auseinandersetze und an mir selbst arbeite und mir selbst vertraue, wie sollen die Pferde mir vertrauen?
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Sie ist vierfache Olympiasiegerin und sie kann Pferde zum Tanzen bringen. Jessica von Bredow-Werndl. Aber auch Jessica kennt Selbstzweifel, wie wir alle genau die überwinden können. Und was sie aus einem Nahtoderlebnis über das Leben gelernt hat, darüber haben wir gesprochen. Außerdem hat sie mir erklärt, dass die Kommunikation mit Pferden eben doch nicht übers Flüstern, sondern über Energien funktioniert. Mein Name ist Freddy Schürheck. Euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge. Hallo liebe Jessica.
Hi.
Erklär mal einmal kurz für alle, wo wir jetzt gerade sind hier im Podcast.
Wir sind im wunderschönen Aubenhausen. Das liegt zwischen München und Salzburg. Genauer gesagt in der Nähe von Rosenheim. Und da leben wir hier mit unseren Mitarbeitern und vor allen Dingen mit unseren Pferden.
Wie viele Pferde habt ihr insgesamt? Ich bin ja gerade schon mit meinem kleinen Podcast-Koffer an einigen Koppeln vorbeigelaufen. Hab schon so schöne Pferde gesehen. Wie viele habt ihr insgesamt?
Also es sind nicht unsere eigenen Pferde, sondern vor allen Dingen Pferde von Einstellern und anderen Besitzern, die wir hier ausbilden, aber es sind insgesamt um die 55.
Oh, wunderschön. So, jetzt gerade durften wir uns hier in eine der Wohnungen auf dem Gelände zurückziehen. Die Wohnung gehört nicht dir, ist aber toll eingerichtet. Also Leute, ich muss wirklich mal sagen, hier ist eine pinkfarbene riesige Couch. Du sitzt gerade auf einer großen roten Couch. Ich habe so einen roten Sessel. Ganz viele Bilder von Pferden natürlich hier, die um uns rum aufgehangen sind. Also es ist wirklich wunderschön. Aber das ganze Anwesen hier ist natürlich ein Traum. Ich weiß, du bist als Kind erst hier hingezogen, ne? Wie alt warst du da?
Ich war damals 7, als wir hergezogen sind. Und das Ganze war noch nicht so weit ausgebaut. Das ist wirklich ganz gesund über mittlerweile ja fast 34 Jahre dann gewachsen.
Was macht das mit dir, wenn du mal wieder von einem Turnier von weit weg kommst und dann hier wieder mit dem Auto aufs Gelände fährst und weißt, du bist zu Hause? Was geht da in dir vor?
Es ist eine eigene Welt. Also ich komme hier durch das große grüne Tor und für mich bleibt alles andere draußen und ich bin hier in meiner eigenen Bubble und ich liebe diese Bubble. Ich bin am liebsten in dieser Bubble hier in Aubenhausen.
Gerade wurde mir schon gesagt von der Henna, die auch hier arbeitet, die sagte nur, Freddy, möchtest du noch Frühstück? Weil hier gibt es mittwochs immer Frühstück für alle. Das heißt, das ist so, fürs ganze Team wird dann hier schön Frühstück gemacht.
Ja genau, jeden Mittwoch gibt es Teamfrühstück um 10.30 Uhr und da bist du ja genau passend gekommen.
Bin ich passend gekommen? Ich werde mich nachher noch bedienen. Jetzt wollen wir erstmal gucken, wie du überhaupt zu der Frau geworden bist, die du mittlerweile bist. Das gucken wir natürlich hier die ganze Stunde in unserem Gespräch. Aber mein lieber Kollege Konstantin Kleine, der hat mal wieder einen Steckbrief zusammengefasst. Der ist für uns ins ARD-Sportschau-Archiv runtergeklettert und hat mal geguckt, alles, was er über dich findet. Und das hier ist dein Steckbrief.
Sportschau F. Steckbrief.
Jessica von Bredow-Werndl wurde 86 in Rosenheim geboren und ist deutsche Dressurreiterin. Sie ist mehrfache deutsche Meisterin, Mannschafts-Europa- und Weltmeisterin sowie Olympiasiegerin im Einzel und mit der deutschen Mannschaft. Und zwar in Tokio und Paris. Wir reden also von der absoluten Weltspitze, denn Jessica gilt als eine der besten Dressurreiterinnen ihrer Generation. Als sie 4 Jahre alt war, sitzt sie erstmals auf einem Pony und wollte nie wieder runter. Gruß an Wolle an dieser Stelle. Und auch der Leistungssportgedanke liegt da schon in ihrer Familie. Der Papa Segler, die Mama fuhr Skirennen und ihr Bruder Benny ist ebenfalls Dressurreiter und war damals der Grund, wieso Jessica die Faszination Pferd so gepackt hat. Die Olympischen Spiele von Atlanta 96 im TV waren dann der Grund zu sagen, Mama, Papa, dahin will ich auch mal. Der Traum hat sie gepackt und sie hat es tatsächlich durchgezogen. Trotz Schule, Studium, der Arbeit im Fitnessclub, dem Autorinnendasein, Unternehmertum und vor allem dem Muttersein. Ein Klickmoment in ihrem Leben? Eine Nahtoderfahrung mit Mitte 20. Von da an hat sich ihr Mindset komplett geändert. Ihr Leben begreift sie jetzt als zweite Chance und stellt die wichtigen Fragen des Lebens. Und vor allem diese: Wer ist eigentlich Jessica? Das mag die Dressurreiterin sehr gerne. Ratatouille, mit Pferden leben und lernen, das Reisen, den Sommer und Mama-Bärin zu sein. Das kann sie gar nicht leiden. Couch-Potatoes, das Wort Resilienz, unnötige Negativität und wenn man sich seiner Intuition verschließt. Besondere Eigenschaften? Ihre Sensibilität und ihre mentale Stärke, die sie sich übrigens zum Großteil selbst beigebracht hat. Fun Fact: Jessica will mindestens 100 Jahre alt werden und kurz bevor sie ihren Mann Max kennenlernte, hat sie eine Liste mit Eigenschaften für ihren Traummann angefertigt. Und was soll ich sagen? Check, check und nochmal check. Aus Liebe zum Pferd, aus Liebe zu sich selbst und aus Liebe zu diesem Podcast. Jessica von Bredo Werndl.
Abgefahren und ein bisschen erschreckend, wie viel der man über mich erfahren kann.
Ja, du hast eben schon in deinem Leben sehr viele Interviews gegeben.
Ja.
Hast ja auch schon Bücher geschrieben. Ich habe zum Beispiel auch das Buch gelesen, Das Glück der Erde von dir, wo du auch beschrieben hast, wie Conny das auch gerade so schön gesagt hat, wie du zum ersten Pferd gekommen bist. Das war ein Weihnachtsgeschenk. So das erste Pony. Und Jessica, da musst du uns mal in diese Situation mit reinnehmen, weil davon haben viele von uns als Kinder geträumt, dass es irgendwann zu Weihnachten einen Pony gibt. Ich habe immerhin einen Hamster bekommen irgendwann. Wir haben ihn zärtlich Wilma genannt. Das war schon ganz schön. Aber wie war es, ein Pony zu bekommen?
Ich habe das Pony nicht bekommen.
Sondern?
Das war dann ein Familienpony. Also es hat vor allen Dingen unsere Mama geritten. Und wir haben auf Schulponys erstmal gelernt. Ganz klassisch.
Und trotzdem war da dieser Moment, wo auf einmal ein Pony in eure Familie gekommen ist.
Genau.
Wie war das?
Weil unsere Tante Ponys gezüchtet hat.
Mhm.
Und dann war es naheliegend, dass die Mama von meiner Tante auch was für das Geschäft meiner Tante tut und hat uns dann eins der Ponys geschenkt.
Und hast du dich direkt in die Pferde verliebt damals?
Ja.
Oder hatte man erst so Berührungsängste vielleicht als Kind?
Ich gar nicht. Also ich habe schon immer Tiere geliebt. Ich habe ja auch mit 4 Jahren schon entschieden, keine Tiere mehr zu essen. Und war völlig fasziniert von diesen Lebewesen. Also ich weiß, dass wir damals anfangs, als wir noch nur die Schulpony hatten, einmal die Woche zum Stall gefahren sind. Und ich habe jeden Tag gezählt, wann wir endlich wieder zum Stall fahren dürfen. Also das war schon extrem.
Die Pferde sind dein Leben, das spürt man immer. Das spürt man, wenn man dein Buch liest, das spürt man, wenn man dich in Interviews sieht. Das spürt man, wenn du auf dem Pferd sitzt und bei Olympia mal wieder Gold holst. So, was hat das aber eben damals auch schon für dich bedeutet, eben Zeit mit den Pferden zu verbringen? Ist das wirklich dann auch eine Freundschaft, die zwischen dir und den Pferden damals auch schon entstanden ist?
Das ist so für mich immer die Voraussetzung für alles andere. Und ich war so eng schon immer mit den Tieren verbunden, da habe ich ja noch gar nicht über Sport nachgedacht. Also ob ich das irgendwann auf Turnieren zeige, das hat mich gar nicht interessiert. Ich wollte einfach nur mit Pferden spielen. Und irgendwann hat mich dieser Gedanke fasziniert, als ich Olympia geschaut habe mit 10 Jahren, dass man ja auch mit Pferden tanzen kann. Und dann habe ich den Gedanken weiter verfolgt. Aber das andere war für mich immer die Voraussetzung dafür, dass ich eben auf dieser Herzensebene eine Verbindung habe zu meinen Pferden. Und das hat sich zum Glück auch nie geändert.
Nimm uns mal mit in dieses mit Pferden tanzen können. Wir kennen es ja nur aus der Außenperspektive. Und ich persönlich muss sagen, ich finde es immer wahnsinnig spannend. Ich finde es wunderschön anzusehen, jetzt auch zum Beispiel eben Olympische Spiele Paris, du 2024, natürlich fantastisch geritten. Ihr habt fantastisch getanzt. Wie bringt man das so einem Pferd erstmal bei? Wie hast du auch damals dann als Jugendliche gelernt, okay, ich muss dem Pferd das und das Signal geben, damit er das und das macht? Oder gibt er mir Signale? Wie läuft's?
Wir hatten immer beides. Wir haben meistens mit jungen Pferden diesen ganzen Weg selbst gemacht. Und dann hatte ich aber zum Glück auch immer mal wieder das spüren dürfen, wenn Pferde schon eine Lektion verstanden haben, wie sich es eigentlich anfühlen muss. Und so eine Ausbildung von einem Pferd dauert 6 bis 8 Jahre. Also man reitet die ungefähr 3-jährig an, aber bis die wirklich die Grand Prix-Reife, also die höchste Reife, erreichen können, sind einfach mal 6 bis 8 Jahre ins Land gezogen. Und das ist schon sehr lang.
Mhm.
Und auf dem Weg dorthin weiß man ja auch nicht, werden sie wirklich Grand Prix-Pferde? Wollen sie das? Also es war ja auch in dem Intro gerade das mit den Couch-Potatoes. Du kannst einen Hund nicht zum Jagen tragen. Und du kannst ein Pferd nicht dazu zwingen, mit dir zu tanzen, wenn es keine Lust dazu hat. Und das ist auch gut so. Weil es gibt nicht nur Akademiker bei uns. Es gibt auch welche, die einfach andere Berufe bevorzugen. Und genauso ist es bei den Pferden. Die sind nicht alle für den Spitzensport gemacht. Und das ist das Spannende auf dem Weg mit ihnen, ob es uns gelingt, sie einerseits für diesen Tanz quasi zu begeistern oder ob sie sagen, oh nee, das ist mir zu anstrengend. Und dann müssen wir das auch akzeptieren. Also das ist ja auch spannend. Lernen kann das, was wir machen, jedes Pferd. Und das unterscheidet uns vom Zirkus. Weil es sind alles natürliche Bewegungen. Die Piaffe, also das Traben auf der Stelle, das könnte Imponiergehabe sein. Oder die Pirouette, die Galopp-Pirouette, das ist einfach nur auf der Wiese. Wenn die Pferde wenden, dann hast du schon eine halbe Galopp-Pirouette. Also das alles sind natürliche Bewegungen. Das heißt, jedes Pferd kann alles lernen. Aber nicht jedes Pferd mag alles lernen. Genauso wenig wie jedes Kind alles mag oder jeder Erwachsene. Und jeder hat seine Begabungen. Und das ist halt die Kunst, dass wir über diese Jahre es schaffen, die Pferde, und wir suchen ja die, die die Hummeln im Hintern haben. Also wir suchen ja die, die nicht auf der Couch sitzen wollen. Yeah. Und mit denen arbeiten wir ja. Also wir suchen jetzt nicht Couch-Potatoes und versuchen aus denen Hochleistungssportler zu machen, sondern wir suchen die, die eigentlich nicht still sitzen können und sich eigentlich dauernd bewegen wollen, wo wir dann eher die Energien dann in die richtigen Bahnen leiten. Und das auf eine pferdefreundliche, motivierende Art, die aber dann entsprechend lange dauert, weil die Pferde einfach auch Zeit brauchen, um die Kraft dafür zu entwickeln.
Du hast auch mal gesagt, es hat auch viel tatsächlich dann im Umgang mit dem Pferd mit der eigenen Atmung zu tun. Mhm. Also auch man atmet irgendwie fast schon synchron mit dem Pferd.
Also das gelingt mir nicht immer, aber ich hatte mit der Dallera Momente, wo ich die Atmung eingesetzt habe, um die Dallera auch zu beruhigen. Ich kann mich eben an Momente erinnern, wo ich gespürt habe, dass sie so ein bisschen den Atem anhält. Und ich habe selber den Atem angehalten und habe dann dieses Tool der Atmung genutzt und habe richtig gemerkt, wie sie plötzlich auch wieder geatmet hat und wie sich ihr Brustkorb so geweitet hat. Ja. Und diese Momente gibt es. Aber es ist nicht so, dass ich auf dem Pferd sitze und immer nur bewusst atme. Ich muss da an so viele andere Sachen denken.
Und es ist auch nicht immer so, dass immer diese Connection dann 100% da ist, sondern es gibt auch immer Momente, wie zum Beispiel auch in Paris, wo dann auf einmal laut applaudiert wurde, an einer Stelle, wo sie nicht applaudieren sollten auf den Rängen, wo du das Gefühl hattest, Dallera und du, ihr habt kurz mal die Verbindung so ein bisschen verloren.
Voll. Oder auch an dem Tag davor, wo es dann knapp gerade noch für Gold gereicht hat, weil wir einen großen Fehler hatten, wo auch die Verbindung mal kurz unterbrochen war und einfach auch ein Fehler passiert ist. Aber genau diese Momente, das ist ja jetzt schon, ich sage jetzt mal, auf allerhöchstem Niveau, dass es so Momente noch gibt. Und die meiste Zeit sind wir aber so eng verbunden gewesen. Aber wenn ich jetzt gerade wieder neue Pferde in den Spitzensport bringen will, sind eigentlich viel mehr Momente, wo wir noch nicht 100% verbunden sind, als die, wo wir schon 100% verbunden sind. Und das ist einfach so eine Kunst, mit dem Pferd gemeinsam in diesen Flow zu kommen, von dem ja viele Sportler sprechen. Und während man in diesem Flow-Gefühl ist, merkt man es ja nicht, weil sonst würde man drüber nachdenken. Dann ist man schon wieder raus. Es gab einige Prüfungen, die ich mit der Dallera in unserer Karriere hatte, mit der ich eben Olympiasiegerin geworden bin, wo ich im Nachhinein sagen konnte, hey, das war dieses Flow-Gefühl. Das heißt nicht, dass es perfekt war, aber wir waren voll im Hier und Jetzt, voll präsent, voll da. Und das ist immer wieder mein Ziel jetzt auch mit den Pferden, die jetzt nachkommen, dass ich da hinkomme, dass ich das wieder fühlen darf. Aber es ist nicht so einfach.
Ich weiß auch von dir, auch das hast du in deinem Buch geschrieben, es gab auch eine ganze Zeit der Selbstzweifel. Auch bei jemandem wie dir, wo man jetzt von außen erstmal denken würde, vierfache Olympiasiegerin. Die Frau muss doch immer gewusst haben, was sie für ein Riesentalent hat. Die muss doch vor Selbstbewusstsein strotzen. Aber gerade so mit Anfang, Mitte 20, war auch bei dir das Thema Selbstzweifeln ein sehr großes.
Viele Menschen gerade in den Anfang 20ern strugglen. Es wird Schule gemacht, am besten wird studiert danach. So, man wird so geführt. Und dann kommt die Zeit, ich war mit meinem Bachelor fertig, ja und jetzt? Hinzu kam dann noch, dass ich als Juniorin schon sehr erfolgreich war und mehrfache Europameisterin war, aber den Anschluss zu den Senioren irgendwie nicht hatte. Also wir hatten nicht rechtzeitig wieder junge Pferde ausgebildet. Wir haben einfach diesen Sprung von dem Junioren zu den Erwachsenen in diesem Grand Prix-Sport nicht geschafft. Und waren dann, also ich sage immer wir, weil mein Bruder und ich sind durch dieses Tal gemeinsam gegangen, 6 Jahre ziemlich unerfolgreich. Zusammen mit der Zeit, wo das Studium beendet wurde und ich mit der Schule fertig war. Und da war ich ziemlich lost. Und mein Selbstvertrauen und ich würde sogar sagen Selbstwertgefühl war ziemlich weit unten. Das lag natürlich auch an dem mangelnden Erfolgen. Wenn man mal so erfolgreich war und plötzlich gar nicht mehr erfolgreich ist, dann nagt es schon an einem. Und ich habe angefangen, alles in Frage zu stellen. Mein Talent, meine Perspektive und habe das nicht mehr fühlen können, dass es realistisch ist, dass ich Fuß fasse bei den Senioren. Und das war eine schwere Zeit. Und in dieser Zeit ist mir ja auch noch diese Nahtoderfahrung, die vorhin beschrieben wurde, gekommen. Und rückblickend, so heftig das alles war, war das aber wie so ein Reset für mein System, weil ich wusste, ey, ich habe jetzt gerade eine neue Chance überhaupt für mein Leben bekommen. Und ich weiß nicht, ich wünsche niemandem eine Nahtoderfahrung, aber ich weiß nicht, ob ich den ganzen Erfolg gehabt hätte, wenn ich das nicht erlebt hätte, weil ich da dann halt wirklich einen Schalter umgelegt habe in meinem System und mich auf die Suche begeben habe nach mir und meinen Werten und wer ich eigentlich bin und wer ich sein will. Und das hat mich auf bestimmt auch der sportlichen Ebene sehr viel weitergebracht, weil ich weiß, dass die Pferde mich spiegeln. Und wenn ich mich nicht mit mir selbst auseinandersetze und an mir selbst arbeite und mir selbst vertraue, wie sollen die Pferde mir vertrauen?
Bei dieser Nahtoderfahrung, das war ja im Urlaub damals, Sardinien. Du warst mit deinem Freund, mittlerweile Mann, im Wasser. Ihr seid in eine Strömung geraten und seid nicht mehr rausgekommen. Kannst du dich dann noch dran erinnern? Oder ist das, hat man das komplett weggeschoben, diesen Moment?
Weiß ziemlich gut. Also, das war ein Sonntag, 10.10.2010. Und es hat gewittert. Die rote Flagge war draußen. Wir sind, als das Gewitter vorbei war, an den Strand gegangen und haben einfach Sport gemacht. Wir haben Liegestützen gemacht, wir haben uns so ein Hindernisparcours gebaut im Sand und also wir haben einfach eigentlich wie Kinder eigentlich so ein bisschen gespielt und uns bewegt, gemischt mit ein paar Yoga-Übungen und hatten drunter unsere Badehose bzw. Bikini, haben Handtücher dabei gehabt und haben gesagt, hey, jetzt gehen wir noch kurz ins Wasser. Und wir haben die rote Flagge nicht mit der aktuellen Gefahr in Verbindung gebracht, sondern mit dem Unwetter davor, weil es richtig gewittert hat. Und wir waren keine 10 Meter weg vom Ufer, ich würde sagen 7, 8 Meter. Und plötzlich war der Sand unter unseren Füßen weg. Und wir sind geschwommen und geschwommen und geschwommen und keinen Millimeter vorangekommen. Haben wir das Ufer gesehen, wir haben Menschen stehen sehen. Ich habe um Hilfe geschrien und habe ziemlich schnell realisiert, dass wir keinen Millimeter vorankommen, obwohl wir sportlich sind und obwohl wir schwimmen, 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 schwimmen. Aber es hat sich einfach nichts getan. Und gefühlt sind wir eine halbe Stunde geschwommen. Und ich habe immer nur innerlich gehofft, dass irgendwie mal eine Menschenkette gebildet wird, dass uns ein Schwimmreifen hingeworfen wird, dass irgendwer kommt. Das ist nicht passiert.
Aber haben die Leute am Rand nicht mitbekommen, was mit euch passiert ist? Oder
die
waren
hatten
sie
alle Angst vor der Strömung, glaube ich. Und das Gute war aber, dass jemand einen Notarzt bestellt hat. Weil ich war dann irgendwann bewusstlos. Mein Mann hat dann in letzter Sekunde an die Vektorrechnung in seiner Physikunterrichtsstunde gedacht, an seinen Physiklehrer, und ist einfach eine komplett andere Richtung rausgeschwommen, hatte plötzlich Boden unter den Füßen und hat mich noch an der Hand gepackt. Aber ich war schon bewusstlos dann. Und ich bin dann zu mir gekommen, zum Glück an der Sauerstoffmaske, in diesem Rettungswagen, und bin deswegen heute nicht behindert, weil ich hatte ein Drittel meiner Lunge mit Wasser gefüllt und wir wissen alle, was da passieren kann. Und das war mein großes Glück, dass wir dann doch die Zuschauer hatten und vielleicht meine Angstschreie, die mich aber wahnsinnig viel Kraft gekostet haben.
Also da bist du wirklich dem Tod von der Schippe gesprungen. Und du hast gerade selbst schon gesagt, das verändert natürlich viel in einem Menschen. Wir haben hier in dem Podcast auch schon mit Letizia Schimek gesprochen. Die ist Inline-Speed-Skaterin und die hat uns auch von einem Nahtoderlebnis erzählt und hat gesagt, danach hat sich ihr Blick aufs Leben komplett verändert, auf sie selbst komplett verändert und auch auf den Sport. Und sie sagte, am Ende war es so, vor dem Erlebnis war für sie das Wichtigste, immer wieder Gold zu holen, immer wieder die Beste zu sein. Und sie sagt wirklich, danach habe ich verstanden, nein, das Wichtigste im Leben ist keine Medaille, das Wichtigste im Leben ist Leben. Mhm. Was war es bei dir, wo du sagst, das hat mich diese furchtbare Situation übers Leben und auch über meine Sicht auf mich und auf den Sport gelehrt?
Also ich war einige Wochen danach wie so in einer anderen Sphäre. Also ich habe die ganzen Menschen nicht verstanden, die sich über Dinge aufregen. Also so, hä? Ich habe die Welt plötzlich aus einer komplett anderen Perspektive gesehen und habe eigentlich so innerlich gelächelt. Aber das heißt nicht, dass ich nicht selber wieder eine von denen werde. Das bin ich auch. Ich reg mich auch über Dinge auf. Aber ich kann mich viel schneller wieder rausholen. Also wenn ich merke, ich bin in so einem Negativstrudel oder ich bin so drin, dann... Und es reicht nur, wenn ich dran denke, an diese Nahtoderfahrung, dass ich mich da wieder rausnehme. Aber das viel Wichtigere war, ist, dass ich mich mit meinem Sinn des Lebens beschäftigt habe und angefangen habe, sehr viele Bücher über Persönlichkeitsentwicklung zu lesen. Ich angefangen habe, mit einem Coach zu arbeiten, ein Jahr später. Ein paar Jahre später mit einem weiteren Coach, weil ich einfach so neugierig war. Ich wollte so viel mehr verstehen über unser System, über wer wir sind und wer wir sein könnten, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wenn wir nicht mehr die Opfer unserer Umstände sind, sondern die Schöpfer wieder werden und das alles quasi anpacken und und selbst die Initiative ergreifen. Und das war eigentlich das Wichtigste aus der ganzen Situation. Ich habe mich auch unmittelbar danach nie als Opfer, sondern immer als Glückspilz gesehen, dass ich überhaupt überlebt habe. Und ich hatte ja danach noch, ich war ja noch länger in absoluter Lebensgefahr, weil ich innere Blutungen hatte. Und das wurde dann in Rosenheim festgestellt. Ich bin nach Hause geflogen worden. Da habe ich halt erst am Anfang nicht so verstanden, was jetzt mit meinem Körper passiert. Ich war so aufgequollen quasi. Ich hatte einen richtigen Schwimmring und ich dachte, das ist Salzwasser oder so. Aber am Ende war das alles Blut, was innerlich da in mir rumgeflossen ist. Und dann, ich glaube, eine halbe Stunde vor OP-Termin, wo sie dann eben meinen Bauch aufschneiden wollten, um zu schauen, welches Organ da immer noch blutet, ist dieser Hämoglobinwert stabil geworden. Und das war so faszinierend dann, wo ich dann auch verstanden habe, wie wahnsinnig viel mein Körper geleistet hat. Erstens mal, dass ich überlebt habe und zweitens, wie der auf Hochtouren gearbeitet hat, dieses Wasser aus meiner Lunge zu kriegen, dieses Blut resorbieren, dieses ganze System wieder zum Laufen zu bringen. Das war unglaublich. Und ich habe das erste Mal, weil es ist ja auch so eine nachpubertäre Phase, wo man alles Mögliche an seinem Körper nicht mag, angefangen, meinen Körper zu feiern und mich einfach nur zu bedanken, dass der jetzt das alles gemacht hat für mich. Also mein Körpergefühl hat sich dramatisch verbessert.
Du hast gerade gesagt, du hast damals auch angefangen, mit einem Coach zu arbeiten. An was habt ihr gearbeitet?
Der hat mir einfach viele Fragen gestellt, mit denen ich mich alleine nicht auseinandergesetzt hätte. Und diese Fragen wurden zu meinen Hausaufgaben. Und diese Hausaufgaben habe ich bearbeitet, indem ich mir Gedanken gemacht habe. Und das hat sehr viel Klarheit in mein Leben gebracht. Vor allen Dingen auf der emotionalen Ebene.
Dieser Coach damals, Holger Fischer, über den wir gerade reden, der hat uns eine Nachricht für dich mitgegeben. Denn wir haben hier im Podcast die Tradition, dass ich immer Audiobeweise einsammle von Weggefährten, von unseren Gesprächspartnerinnen und die euch eine Nachricht hinterlassen können. Und diese Nachricht kommt für dich von Holger.
Bin ich gespannt.
Audiobeweis.
Hallo, liebe Jessica. Ja, jetzt ist schon fast 15 Jahre her, als wir uns kennengelernt haben. Und du wolltest damals mit Reiten aufhören und hast überlegt, ob es nicht doch besser wäre, eine Businessfrau zu werden. Und aus der zweifelnden jungen Dame ist eine Doppel-Doppel-Olympiasiegerin, zweifache Mutter, eine mega tolle Frau, eine mega tolle Unternehmerin und eine mega tolle Ehefrau geworden. Krass und schön, an der Entwicklung dabei gewesen zu sein und sie begleiten zu dürfen. Das war eine große Ehre für mich und ich wünsche dir viel Spaß und dass es weiter so geht und noch viele, viele weitere Entwicklungen. Ganz liebe Grüße, Holger.
Werde ich gleich emotional. Ja, ist krass. Weil der Moment, wo ich mit ihm angefangen zu arbeiten, da ging es mir nicht so gut.
Es war eben genau diese Zeit nach dem Nahtoderlebnis und vor allen Dingen eben Mitte der 20er, wo du nicht wusstest, wo soll es auch hingehen mit der Karriere? Wird das was mit der Karriere? Du hast in deinem Buch, hast du geschrieben, ich habe es mir notiert, weil es ist sowas, das wirkt so surreal, wenn man dich eben nur so aus dem Fernsehen erlebt und aus Interviews und sich einfach nur denkt, das ist doch, die hat doch einfach das perfekte Leben, die muss doch immer nur happy und glücklich sein. Und da hast du aber zum Beispiel geschrieben im Buch »Das Glück der Erde«, Mitte der 20er eben voller Selbstzweifel. Ich versuchte, einer Frau nachzueifern, die für mich unerreichbar schien. Isabel Werth, die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten. Dann kleiner Sprung. So stand irgendwann der Gedanke im Raum, ich schaffe das nicht. Ich bin entweder zu dumm oder zu unbegabt.
Ja.
Und dann kam jemand wie Holger. Und wie habt ihr daran gearbeitet? Und die Nahtoderfahrung, dass du solche Gedanken Gott sei Dank dann hinter dir gelassen hast.
Das ist, kann man gar nicht so einfach beschreiben, was es genau am Ende war. Ich glaube, das war die Kombination aus allem. Ich rate jedem Menschen, sich einen Coach zu holen, weil das einfach so wichtig ist, sozusagen ein Date mit sich selbst zu haben. Wenn ich heute einen Termin mit einem Coach habe, habe ich einen Termin mit mir selbst. Einfach, um mich eine Stunde hinzusetzen oder auch gerne länger und über mich selbst und das, was ich sein möchte oder was ich bin, auseinanderzusetzen. Und das war einfach so wichtig. Und ich habe angefangen zu verstehen, dass meine Gefühle mein Leben formen. Also, dass wenn ich so weiter mit mir selber umgehe, dann werde ich das immer wieder im Außen bestätigt bekommen.
Du meinst so voller Selbstzweifel, Selbstkritik, genau. Strenge zu sich selbst.
Und so wie wir mit uns sprechen, würden wir ja nie mit unserer besten Freundin sprechen. Und das habe ich angefangen zu üben, dass ich netter zu mir selbst bin. Aber ich muss zugeben, das kann ich erst seit ungefähr 3 Jahren besser. Also ich habe mich schon sehr hart gepusht. Und ich glaube, auch jeder Sportler, der viel erreicht hat, kann das von sich behaupten, dass man sich halt auch pushen muss und dass man diszipliniert sein darf und dass es nicht immer nur leicht ist. Und ich erlebe diese Höhen und Tiefen ja auch gerade ständig wieder. Und gleichzeitig aber bin ich in der Lage heute, dass ich mich in den Arm nehmen kann und auch in den Spiegel schauen kann und nett zu mir bin. Und das ist so was Wertvolles und das wünsche ich jedem Menschen, dass er das lernt oder üben darf.
Und gleichzeitig finde ich es aber auch wirklich faszinierend, bei deinem Weg zu sehen, wie einen Menschen dann eben auch prägen können und wie es einfach hilft, auch mal nach Hilfe zu fragen. Sei es bei einem Holger als Coach oder deinem Bruder, der dich viel immer trainiert hat und mit Sicherheit auch, wie Brüder eben so sind, auch mal knallhart und ehrlich war.
Das ist nach wie vor so.
Das kenne ich auch mit meinen Geschwistern so untereinander. Wir sind die Ehrlichsten. Aber es bringt einen immer weiter. Also so auch diese Tatsache, dass dir einerseits viele Menschen auf deinem Weg immer geholfen haben, dich begleiten, du aber auch danach dann gefragt hast. Bei Isabel Werth ja zum Beispiel auch. Du bist ja dann schon in jungen Jahren auch mal bei ihr auf dem Hof gewesen, hast von ihr Dinge gelernt, mitgenommen. Das ist natürlich auch was einen einfach weiterbringt.
Ich habe noch nie Probleme, auch heute nie, um Hilfe zu bitten. Und das ist so toll. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich alles alleine schaffen kann. Und ich habe immer schon gemerkt, dass wenn ich meine Themen teile, dass ich viel schneller an Ergebnisse kommen kann, an positive Ergebnisse, wie wenn ich immer meine Probleme für mich behalte. Und das ist eine Erfahrung, die sich immer wieder in meinem Leben bestätigt hat. Sprich drüber mit den Menschen, denen du vertraust natürlich, aber wenn du nicht drüber redest, kannst du auch weniger schnell an Lösungen kommen.
Gucken wir jetzt mal auf das, was viele mit dir direkt verbinden, Olympische Spiele. Wir starten allerdings auch da erstmal wieder mit einem Down, glaube ich. 2016, Olympische Spiele in Rio, da hast du viel für gekämpft, um dann dabei zu sein. Letztendlich hast du es nicht geschafft damals ins Team. Was war das für ein Gefühl und wie hast du es geschafft, dich da rauszuziehen und trotzdem weiterzumachen?
Ja, das war eine ganz spannende Phase. Ich war nämlich zu dem Zeitpunkt Nummer 4 auf der Weltrangliste, also in der Weltrangliste, und war nicht in Rio bei den Olympischen Spielen. Ich war auf jedem internationalen Turnier, bei jedem Weltcup in den Top 3, habe quasi konstant performt. Und dann bei den entscheidenden Sichtungsturnieren auf der Deutschen Meisterschaft und dann später in Aachen waren einfach 2 Newcomer, die quasi an mir vorbeigeschossen sind. Und das war eine harte Erfahrung, weil hätte man mich 3 Monate vor den Olympischen Spielen gefragt, bevor die 2 letzten offiziellen Sichtungen waren, hätte ich gesagt, ja, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bin ich in Rio. Und hatte das auch voll manifestiert und war mir ganz sicher, dass ich da bin. Und dann warst du einfach nicht dabei. Das war irgendwie schon hart. Und ich kann mich erinnern, dass wir dann nach Italien an Gardasee gefahren sind, mein Mann und ich. Und ich sehr enttäuscht war und ich es kaum ausgehalten habe. Und ich habe mir dann die Ritte der Deutschen angeschaut.
Hast du geguckt?
Ja, aber es hat mir richtig wehgetan. So.
Ja, glaube ich.
Und ein Jahr vorher hatte ich mir die Olympischen Ringe in meinem Stall hingemalt als Motivation. Normalerweise macht man das ja danach, wenn man es erreicht hat. Aber ich habe das irgendwie gebraucht, dass ich da jeden Tag dran vorbeigehe und mein Ziel einfach visualisieren kann. Und dann hat es nicht geklappt. Und das war dann auch eine spannende Zeit, gerade so im Hinblick auf Tokio, als wir dann im Lockdown waren und ich ja gar nicht wusste, ob es jetzt wieder klappen kann. Weil ich wusste, 2020, wir sind topfit, da bin ich auch das erste Mal Deutsche Meisterin geworden. Das war eben der Moment, wo ich auch mein Buch dann zu Ende geschrieben habe, eigentlich mit dem Nichtwissen, ob es Olympische Spiele 2021 überhaupt gibt. Und das finde ich schon wild, gell? Wir machen uns so viele Gedanken dann immer auch über die Zukunft und wissen eigentlich gar nicht, was morgen ist. Aber diese Pandemie war natürlich für uns alle, für jeden Menschen, eine ganz eigene Erfahrung.
Aber 2021, als die Spiele dann stattgefunden haben in Tokio, da warst du dann eben dabei, hast 2 Medaillen geholt. Erstmal nochmal dieser Moment, wo du wusstest, okay, jetzt ist wirklich fix, ich bin dabei. Jetzt hat es sich wirklich gelohnt, dass ich die olympischen Ringe im Stall an die Wand gemalt habe. Wie war das in dem Moment? Hat man das dann überhaupt begriffen oder war man dann irgendwie so fast schon emotionsleer, weil man irgendwie so, okay.
Doch, ich war total euphorisch. Ich habe mich so gefreut. Es ist ja dann am Ende keine Überraschung mehr, wenn du nominiert wirst, wenn du gerade wieder deutsche Meisterin geworden bist und am zweiten Sichtungsturnier auch in den Top 3 warst. Also das war eine mega Ausgangssituation. Gleichzeitig ist ja auch immer so mitgeschwungen, wir sind jeden Tag getestet worden. Dauernd ist irgendwer rausgezogen worden. Auch in Tokio war in Quarantäne.
Jeder hatte ja damals immer ständig Angst, irgendwie Corona zu haben, weil dann kannst du nicht auf die Familienfeier oder dann darfst du nicht arbeiten oder sonst was.
Aber
und
hab
da,
mal in,
bei euren Spielen, bei da habe ich auch Spielen. So mitgefiebert. Weil ich das auch, da hatte ich damals auch eine Athletin im Interview, die auch nur gesagt hat, so jeden Tag werden wir getestet. Ich habe
jeden
so
Tag.
Angst, wenn das jetzt 4 Jahre, 5 Jahre Arbeit kaputt macht.
Ja.
Aber es hat alles geklappt.
Es hat alles geklappt und ich bin in Tokio eingeritten und konnte liefern. Ich bin nicht als Favoritin eingeritten. Ich glaube, die Isabel war immer noch die Titelfavoritin. Ich habe sie zwar auf der deutschen Meisterschaft geschlagen, aber bei der zweiten Sichtung hat sie mich dann wieder geschlagen und am Ende habe ich gewonnen, alle 3 Prüfungen, ja.
Das ist unglaublich. Und am Ende bist du mit 2 Goldmedaillen nach Hause.
Ja, ist schon verrückt und das hat auch eine Zeit gedauert, bis ich das alles realisiert habe. Und du wirst lachen, ich habe vor 2 Wochen zu meinem Mann gesagt, dass ich jetzt erst verstehe, wie großartig das war, was ich geschafft habe. Also jetzt, so 5 Jahre später.
Naja gut, da kamen ja dann nochmal die 2 Medaillen von 2024.
Ich habe es jetzt erst realisiert, wie krass das ist, dass ich das geschafft habe.
Ja, es ist unglaublich.
Ja, also und wie unselbstverständlich, das ist eigentlich noch das bessere Wort, wie unselbstverständlich das ist. Weil es muss alles am entscheidenden Tag X passen. Nicht nur, dass ich mich dafür qualifiziere, sondern dass ich dann auch wirklich einreite, dass ich wirklich am Punkt präsent performen kann, dass ich mein Pferd optimal gemanagt habe, dass es auch topfit ist und dass wir das dann abrufen können.
Es gibt ja auch immer verschiedene Traditionen, die Sportler haben, bevor sie dann eben ihre Topleistungen abrufen müssen. Würde mich gleich mal interessieren, was deine Tradition ist. Kommen wir erstmal zu der Tradition deiner Pferde.
Denn, Rituale oder?
Also ich habe gehört, das ist eigentlich Tradition, dass kurz vorm Turnier die Tiere noch mal Wasser lassen. Das große Wasser.
Das ist bei mir aber nicht so.
Beschreib mal ganz kurz, wie ihr das macht, dass die Pferde dann tatsächlich noch mal einmal Wasser lassen.
Also das ist ein Spleen von mir. Ich glaube halt einfach, dass es besser ist für die Pferde, wenn sie nicht mit voller Blase performen, weil ich von uns auf die Pferde schließe. Und bei der Lehrer habe ich das über die Jahre ausgeklügelt, dass sie auf Kommando Wasser lassen konnte. Aber dafür hat es vorher noch einen Pipi-Walk gebraucht. Also wir sind vorher spazieren gegangen. Jetzt mit dem Diallo, der leider Anfang des Jahres gestorben ist, mit dem ich ja schon wieder den Anschluss geschafft hätte, habe ich es auf eine andere Art rausgefunden. Und es ging ziemlich schnell. Und jetzt mit der Kismet habe ich es noch nicht optimal rausgefunden, was sie braucht als Ritual, um dann noch vor der Prüfung Wasser zu lassen. Manchmal klappt es, manchmal nicht.
Sind es auch so klassische Wassergeräusche oder so, wie bei
manchmal,
Menschen auch? Wenn man Wasser hört,
ja,
dann muss man direkt wieder.
Ja. Manchmal hilft es.
Jetzt hast du gerade schon selbst den Tod auch angesprochen des Pferdes. Bei euch hier auf dem Hof, ihr bildet Pferde aus, es werden wieder Pferde verkauft, es werden neue Pferde zu euch gebracht. Man muss aber auch eben immer wieder Abschied nehmen. Und das von jemandem, der eben nicht nur in Anführungszeichen das Tier ist, sondern wirklich ein Freund geworden ist. Wie schwer fällt einem das?
Also schrecklich. Also grundsätzlich mag ich ja überhaupt schon Pferde verkaufen nicht, deswegen verkaufe ich die meisten Pferde hier am Hof.
Also an jemanden, damit sie, aber der sie dann verkauft, aber sie bleiben hier stehen.
Ja. Ja. Aber das mit dem Diallo war mit das Schlimmste, was ich in meinem Leben bis jetzt erleben musste. Da werde ich auch immer noch emotional. Weil wir hatten gerade den Anschluss an die Weltspitze wieder geschafft. Wir waren, ich glaube, knapp an den Top 10, ich glaube 11 oder 10 schon. Und ich hatte gerade meinen ersten Weltcup gewonnen. Und dann hatte der, und die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, geht gegen null. Also der hatte einfach eine Blutung im Kleinhirn. Und wir haben überall Kameras auch in den Boxen. Wir haben alles rauf und runter analysiert. Es gab keinen äußeren Einfluss, die diese Blutung irgendwie hervorrufen konnte. Und diese kleine langsame Einblutung, hat seine linke Seite gelähmt und er konnte irgendwann seine linke Seite nicht mehr ansteuern. Und wir haben ihn zum Glück, als er noch gut laufen konnte, in die Klinik gebracht und haben dann in der Klinik noch 2 Tage um sein Leben gekämpft in München und haben das einfach nicht geschafft. Und er einfach durch die fortschreitende Blutung einfach immer weniger seine linke Seite ansteuern konnte. Und das war schwer.
Ja, oh Mann, das tut mir auch wirklich wahnsinnig leid. Und es ist dann eben wirklich wie, als wenn ein Familienmitglied geht oder die beste Freundin.
Ich habe noch nie so einen Schmerz gespürt. Ich habe mich schon oft von Pferden auch verabschiedet, aber die waren alt und so ready zum Loslassen. Und der wollte ja gar nicht gehen.
Wie ist es, dass du mit Pferden kommunizierst? Ist es über Blicke? Ist es über kleine Berührungen? Ist es dieses klassische, wie damals im Film, der Pferdeflüsterer? Wie kommuniziert man mit dem Pferd?
Also grundsätzlich über Energie. Meine Lieblingsenergie ist die Euphorie. Einfach über diese Liebe und diese Begeisterung. Und ich spüre einfach, dass wenn Pferde gesehen werden und geliebt werden, dass die wie so eine Blume aufgehen. Und das macht mir voll Spaß. Und manche haben so einen sehr offenen Zugang. Das war beim Diallo zum Beispiel. Ich war wahnsinnig schnell in seinem Herzen drin. Und bei der Kismet hat es zum Beispiel viel länger gedauert. Aber sie macht jetzt auch auf. Und die Blume kommt langsam zum Vorschein, aber es ist schon über Energie und über die Emotionen. Also die sprechen jetzt nicht Deutsch, aber die sprechen die Energie.
Das wäre sonst jetzt auch krass, wenn wir jetzt sagen würden, das ist mein Pferd. Ja. Es ist einfach das Gefühl, was man selbst dann auch ausstrahlt und vermittelt und was man auch von ihnen zurückbekommt und was man dann einfach lesen können muss. Und mit einfach meine ich, du hast das eben über Jahre, Jahrzehnte dir beigebracht. Ihr habt es euch beigebracht hier. Ich habe noch mehr Nachrichten für dich dabei und zwar von einer sehr guten Freundin von dir. Und die möchte ich dir auch noch gerne vorspielen.
Audiobeweis.
Liebe Jessie, Überraschung, hier ist Jeannie. Wir sind jetzt schon seit 40 Jahren befreundet. Ich bewundere an dir, dass du schon als Kind sehr ehrgeizig und zielstrebig warst und immer deinen Traum verfolgt hast, um so eine erfolgreichere Dressurreiterin zu werden, wie du es heute bist. Du liebst die Pferde einfach aus tiefstem Herzen und das spüren sie und geben dir diese Zuneigung und diese Liebe im Umgang und beim Reiten zurück. Und ich finde gerade in der heutigen Zeit, das ist einfach so schön, dass dir diese tiefe Verbundenheit und diese ehrliche Liebe zu den Pferden so am Herzen liegen. Und ich auch glaube, dass du deswegen so viel Spaß daran hast und auch so erfolgreich bist. Alles Liebe.
Die kenne ich schon lange.
Ja, 40 Jahre.
So alt wie wir sind.
Also dein Leben lang. Habt ihr euch im Kreissaal kennengelernt, oder?
Ja, fast. Ich war ein paar Monate vor ihr da.
Wir haben bei uns im Podcast immer die Tradition auch, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer Fragen stellen lassen können. Okay. Und da habe ich auch für dich ein paar Fragen dabei. Zum Beispiel hat Sportschau-F-Hörerin Anna, sie hat geschrieben, möchtest du mit Daleras Fohlen später mal zu Olympia?
Ich glaube, da bin ich zu alt. Ich glaube nicht. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck. Ich habe halt einfach schon immer das Gefühl gehabt, gerade bei meiner zweiten Schwangerschaft, als ich mit meiner Tochter schwanger war, dass die Dalera auch ein Kind will. Also das habe ich mir, glaube ich, nicht nur eingebildet, weil sonst wäre nicht alles so selbstverständlich gelaufen danach, dass sie sofort aufgenommen hat. Dafür habe ich es gemacht. Ich habe das nicht gemacht, um mir jetzt den nächsten Olympiasieger zu ziehen. Aber ich habe es für Dalera gemacht, auch wenn das manche nicht glauben können, aber es ist so.
Ja, du hast das auch mal in der Talkshow, hast du das auch mal gesagt. Es ging nicht darum, jetzt irgendwie die Gene weiterzugeben, was ja sonst bei erfolgreichen Pferden gerne mehr der Fall ist, sondern es ging wirklich eher so um ein Geschenk auch an sie, ihr das ermöglichen.
Ja, ich wollte ihr das Muttersein ermöglichen. Mhm. Aber sie ist jetzt nicht die Mutter des Jahrhunderts, dass ich glaube, dass wir damit unbedingt weitermachen sollten. Aber ich glaube, sie ist gerne Mama. Also sie freut sich über das, aber ich spüre auch, dass sie, weil wir das am Anfang auch besprochen haben mit Couch Potato und Hummeln im Hintern, sie vermisst die Arbeit. Also sie vermisst die Arbeit im Sinne von Workout. Sie vermisst die Bewegung. den Sport. Und ich glaube, da freut sie sich auch jetzt wieder drauf.
Und damit kommen wir direkt auch schon zur nächsten Frage, die wir über Instagram bekommen haben, von jemandem. Wie rechtfertigst du eine Sportart, die aus meiner Sicht vor allem der Unterhaltung, dem Wettbewerb und dem Prestige des Menschen dient, während das Tier die körperliche Belastung trägt?
Das ist eine wahnsinnig nette Frage, die ich aber ganz gerne beantworte. Die Pferde sagen es mir, dass sie Spaß daran haben, wenn wir auf die richtige Art und Weise mit ihnen kommunizieren und umgehen, wenn wir ihnen ein mega schönes Leben ermöglichen und wie anfangs gesagt schon, diese bewegungsfreudigen Pferde mit sehr viel Anerkennung überschütten und die lieben Anerkennung und die lechzen nach mehr Anerkennung. Das heißt, wenn wir sie für das, was sie sind und machen, loben, dann wollen sie mehr. Und da haben die den gleichen Urtrieb wie wir Menschen. Es gibt ja diese zwei Urtriebe, das ist Fortpflanzung und Anerkennung. Und wenn wir uns auf diese Anerkennung konzentrieren, dann geben uns die Pferde auch ein ganz klares Signal und Feedback, dass ihnen das wirklich Spaß macht.
In deinem Buch hast du auch geschrieben, dass es natürlich auch immer wieder Kritiker gibt. Das merkt man auch gerade so bei den Olympischen Spielen oder so. Dann kommen doch dann immer wieder Personen, die kritisieren den Reitsport. Dass es heißt, ein glückliches Pferd ist kein Reitpferd. Was sagst du denen?
Dressur soll die Pferde gesund erhalten und schöner machen. Und ich habe eine 30-jährige Duchess, die mit mir Europameisterin war, bei den Junioren hier stehen, die top fit ist, die immer noch sich also wie ein junges Pferd bewegt. Ich habe den 25-jährigen Uné als Rentner hier bei mir, mit dem ich ja meine ersten ganz großen Erfolge hatte und eben auch Reserve für Rio war. Und die sind meine Antwort darauf. Die sind gesund, die sind lange gesund, die kann ich kalt aus der Box nehmen, vortraben, die würden jeden internationalen Wettcheck bestehen. Und das ist auch Sinn und Zweck unserer Arbeit, die zu gymnastizieren und gesund zu erhalten. Und dabei sind sie glücklich, weil sie sich spüren und weil sie sich wohlfühlen in ihrem Körper. Natürlich kommt hinzu, dass wir uns extrem um sie kümmern auf der emotionalen Ebene, aber eben auch, dass sie ihre Freunde haben, dass sie auf die Koppel gehen und dass sie einfach ein schönes Leben haben.
Ich habe als nächstes für dich die nächste Botschaft von der Verena.
Audiobeweis. Hi Jessie, hier ist Verena. Ja, wir kennen uns ja schon seit 25 Jahren und für mich bist du die absolute Manifestationsqueen. Ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern. Ich glaube, es war Anfang 2020 in Ägypten. Dort hattest du ein Kappi mit den olympischen Ringen vorne drauf auf und du hast gesagt, dass du da reiten willst in Tokio. Wir wissen ja alle, wie das Ganze ausgegangen ist. Du bist mit Doppelgold heimgekommen. Einfach der absolute Wahnsinn. Du inspirierst andere, dass es sich lohnt, groß zu träumen und aber auch nach einem großen Erfolg, dass man wieder große Ziele auch haben darf. Und was ich persönlich aber fast am wichtigsten finde und auch am meisten schätze, ist, dass du dir einfach selbst treu bleibst und dass du immer noch trotz der Erfolge das kleine Pferdemädchen bist, das gern mit ihrem Pferd durch den Wald galoppiert. Alles Gute für die nächsten kommenden Abenteuer. Wir glauben ganz fest an dich.
Ja, und das bin ich auch. Das habe ich zum Glück nicht verloren. Und das ist eben die Basis, von der ich am Anfang gesprochen habe. Dieses Mädchen, das mit Pferden tanzen will und einfach Zeit verbringen möchte.
Das einfach ganz viel Spaß hat mit den Pferden, auf den Pferden. Oh Mann, ich sag, wie es ist, ich bin in meinem Leben nur 2-3 Mal geritten. Aber wenn man dir so zuhört, dann denkt man sich, oh, ich habe sowas verpasst. Aber du hast ja gesagt, man kann in jedem Alter kann man noch anfangen mit dem Reiten.
Ja, und es geht nicht um Sport, es geht einfach nur um diese Beziehung und diese Partnerschaft, die man mit den Pferden aufbauen kann. Und das ist was, das möchte ich nie mehr missen in meinem Leben.
Wir haben an dieser Stelle eigentlich auch immer noch die Situation, dass wir gerne in der Rubrik die Taschenkontrolle die Taschen unserer Gästinnen inspizieren. Normalerweise gucken wir gerne immer in der Rubrik die Taschenkontrolle. Was habt ihr immer so zum Sport dabei? Jetzt sind wir ja bei dir genau da, wo du auch Sport machst. Ich nehme an, du trägst keine Tasche mit dir rum, wenn du zur Koppel gehst.
Nein.
Was sind
meistens so meine Reitstiefel an.
Ja.
Auf dem Pferd natürlich mein Reithelm. Ich habe Handschuhe an.
Ja.
Und ansonsten habe ich immer Leckerlis in der Tasche.
Mhm.
Meistens. Und gute Laune dabei.
Und hast du auch einen Glücksbringer, wenn du dann auf dem Turnier bist zum Beispiel, den du irgendwie noch mit dabei hast?
Ich habe so Phasen gehabt und dann hat er mal irgendwann kein Glück gebracht und dachte ich mir, ach, diese ganzen...
Ja, das Problem ist ja auch... Glücksbringer
brauche ich nicht.
Habe ich hier auch schon oft gehört, wenn man sich dann einmal drauf einlässt, dann muss man den ja dabei haben in seinem Kopf, damit es funktioniert.
Ja, das ist dann auch wieder Stress.
Dann
vergisst man den. Also nicht so richtig.
Aber ich habe gehört, du schreibst immer gerne deine Gedanken auf.
Ja, ich habe so ein Buch, wo ich einfach regelmäßig reinschreibe, auch wenn ich neue Erkenntnisse habe, dass ich so Erinnerungen, so Mindset-Erinnerungen da reinschreibe. Ich habe das jetzt tatsächlich nach Paris so ein bisschen schleifen lassen und habe jetzt aber wieder damit angefangen. Ich habe jetzt auch wieder so ein Ziel vor Augen mit Los Angeles. Ich würde es gerne wieder schaffen. Und habe das Gefühl, dass ich jetzt langsam gerade wieder in Fahrt komme.
Zum Abschluss haben wir hier bei uns im Podcast immer noch die Tradition, dass uns die vorherige Gesprächspartnerin für die nächste eine Frage mitgibt. In diesem Fall habe ich jetzt eine Frage für dich von der lieben Emma Weiß, die ich in der letzten Folge besucht habe. Emma ist Freestyle-Skifahrerin, das heißt, die springt mit den Skiern eine Rampe hoch, fliegt dann 15 Meter durch die Luft, macht Salti, macht Schrauben und landet dann wieder auf den Skiern. Das ist unglaublich. Du nickst auch gerade und machst große Augen. Das ist wirklich, also unglaublicher Sport. Sie ist auch die einzige deutsche Profi Freestyle-Skierin. Und Emma hat mir diese Frage für dich mitgegeben.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Was ist dein größtes Learning und was ist das, was dich am meisten entwickeln lassen hat durch deine Karriere?
Also im Prinzip übersetzt das, was ich immer am Ende des Podcasts sage, nämlich, was hast du aus dem Sport für dein Leben gelernt?
Sei einfach Jessica. Also, das klingt so banal, aber einfach lerne dich kennen und arbeite mit dir und nicht mit dem, was von außen an dich herangetragen wird. Also, dass du wirklich es schaffst, aus deiner inneren Fülle ins Außen zu kommen, aus deiner inneren Kraft. Und das ist was, was viel schwerer ist, als es klingt. Und das ist das, was am Ende auch zählt, wenn wir im Wettkampf sind, weil das sind wir mit uns selbst da drin und nicht mit jemandem von außen. Und auf dem Weg dorthin gibt es viele Entscheidungen zu treffen. Und jeder von uns kennt das Gefühl, eine Entscheidung aus dem Kopf oder aus dem Bauch getroffen zu haben. Und am Ende ist es leichter, Verantwortung zu übernehmen für die Entscheidungen, die wir von innen heraus getroffen haben. Und damit kann ich auch rückblickend konnte ich damit immer viel besser umgehen, auch wenn es nicht geklappt hat, wenn sie von mir kamen. Und das ist was, was ich auf jeden Fall weitergeben würde, dass das mit das größte Learning ist, wirklich auf sich selbst und seine Intuition und sein Bauchgefühl mehr zu verlassen.
In der nächsten Folge gucken wir hier im Podcast mit Michael Assani auf ihr Leben als Leichtathletin. Sie möchte unbedingt mal weit springen, Weltmeisterin werden. Sie ist auf dem besten Weg dahin und wir werden sie auf jeden Fall in der nächsten Folge ein Stück weit begleiten. Magst du mir für sie noch eine Frage mitgeben? Das kann was Sportliches sein, das kann auch was einfach Zwischenmenschliches sein.
Liebe Michael, warum willst du so weit springen? Warum bist du Weitspringerin?
Was würdest du sagen, was treibt dich an?
Die Liebe zu den Pferden. Und dieses Bild, dass ich mit den Pferden eins sein möchte und mit ihnen tanzen möchte.
Wie würdest du folgenden Satz zum Abschluss des Podcasts vollenden? Ohne Sport wäre mein Leben
nicht vollkommen.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Was für eine beeindruckende Frau. Also, wenn ihr Lust habt auf mehr echte Gespräche mit inspirierenden Frauen aus dem Sport, dann freuen wir uns total, wenn ihr diesen Podcast abonniert und lasst uns sehr gerne auch eine Bewertung da. Zum Schluss gibt's noch eine Podcast-Empfehlung von mir für euch. Der WDR aktuell Podcast Nah dran, die Geschichte hinter der Nachricht. Ob Struggle nach der Fußball-WM beim DFB oder Anti-Turi-Protest auf unser aller Lieblingsinsel Mallorca. In diesem Podcast seid ihr dank der Reporterinnen und Reporter ganz nah dran an den Themen, die einen die ganze Woche lang begleiten. Den Podcast Nah dran gibt's bei ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Auch auf Malle.